Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert Rüff Stiftung.
Er hat den Sumpf zu Washington trocknen und Amerika wieder gross machen. Aber was hat Donald Trump in seinen ersten 100 Tagen im Amt wirklich schon erreicht?
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
100 Tage ist der klassische Zeitraum, wo sich ein neuer Präsident der USA beweisen muss. Auch Donald Trump ist in seinen ersten 100 Tagen genau unter die Lupe genommen worden. Was hat er erreicht? Welche Versprechen hat er eingehalten und welche nicht? Und wie haben die USA und der Rest der Welt auf seinen ersten Schritt im Weißen Haus reagiert? Mein Name ist Fabio Schmid und diesen Fragen gehe ich heute auf den Grund. Darum rede ich mit der Claudia Franziska Brühwiller. Sie ist Professor of American Political Thought and Culture an der Uni St. Gallen. Herzlich willkommen im Durchblick, Frau Brühwiller.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung, Herr Schmid.
Wie schätzen Sie Trump seine ersten 100 Tage von seiner Amtszeit oder von seiner zweiten Amtszeit ein?
Ich bin eigentlich ständig erinnert an das, was der republikanische Strateg und die Parteilegende Karl Rove am Anfang geschrieben hat. Nämlich im Wall Street Journal hat er gemeint, buckle up, buttercup, it's going to be a wild ride. Und das hat sich bewahrheitet. It was a wild ride. Es sind 100 Tage voller, die Amerikaner sagen da gerne in der Politikwissenschaft Energie, weil das mal Gründerväter gesagt haben, dass man will, dass ein Präsident auch Energie, Gestaltungswille und Freiheit hat. Und wenn man etwas gesehen hat, dann viel Energie. Ein anderer Spruch, den ich ständig gehört habe, ist eine Parallele zu einem Film, den ich selber nie geschaut habe, respektive Filmreihe Fast and Furious. Ich finde, das passt auch ganz gut.
Warum ist die Amtszeit jetzt anders als die erste?
Man muss natürlich sehen, das ist ein Präsident, der eigentlich ein sehr seltenes Privileg hat, nämlich, dass er 4 Jahre dazwischen hatte, wo er erstens hat können zuschauen, wie ein anderer nicht gerade versagt, aber in vielen Sachen nicht dem Wählerwillen entsprochen hat und sich im Ansehen, im Öffentlichen langsam abgestiegen ist. Und er hat 4 Jahre in dem Sinn auch gehabt, zum Reflektieren, erstens, ob er das noch mal will. Und er hat am Anfang ja das überhaupt nicht angestrebt, aber wo man dann ihm juristisch zu Leibe geguckt ist, hat er dann auch so ein bisschen einen Drang gehabt, es allen nochmal zu zeigen, respektive auch ein Stück weit der Justiz zu entkommen. Und er hat dann auch die Zeit können nutzen, um sich überlegen, was er eigentlich will und mit wem er eigentlich will arbeiten. Und in der ersten Amtszeit ist der Donald Trump eigentlich ein Stück weit selber überrascht worden von seinem politischen Erfolg. Das hat man ihm angemerkt, dass er nicht damit gerechnet hat, gewählt zu werden. Und entsprechend hat er sich auch hier mit Leuten umgeben, die eigentlich eine recht klassische republikanische Linie verfolgt haben und wo eigentlich auch einem anderen Präsident hätte können dienen, einem republikanischen. Und jetzt hat er wirklich ein Team, wo größtenteils zu ihm passt und wo auch seine Vision verfolgt, so wie er das will. Weil an seinen Ideen hat sich nicht wahnsinnig viel geändert, an seinem Stil hat sich auch nicht so viel geändert, aber er hat jetzt Leute um sich herum, die ihm es ermöglicht, das auch umzusetzen.
Gehen wir zur Aussenpolitik. Grönland will er übernehmen, Kanada soll der 51. US-Staat werden und der Gazastreifen soll eine Trump-Hotel-Anlage werden. Wie schätzen Sie das ein?
Ich glaube, gerade die 3 Sachen, die Sie da aufgelistet haben, sind für mich aus der Kategorie, die Steve Bannon mal genannt hat, als «Flooding the Zone with». Und jetzt dürfen alle die Lücke schliessen, also dass man die Zone flutet mit Müll. Müll, wo die Leute unglaublich aufregt, wo vor allem auch die politischen Gegner aufreibt und wo dann zu allerlei Diskussionen führt, während die wirklich fundamentaleren Änderungen und Ideen fast schon untergehen. Und natürlich hat er damit auch ein bisschen mit Tabus gebrochen, nämlich ein Tabu, dass eine westliche Demokratie heute noch wie sein Territorium erweitern und das und derlei Tabubrüche provozieren eben halt nicht nur die politische Gegnerschaft, sondern schlichtweg alle. Aber letztlich sind das auch Pläne, die noch gar nicht weiter verfolgt. Also das sind Provokationen. Im Fall von Grönland hat es natürlich noch eine andere Komponente als bei Kanada, wo das wirklich ausgeschlossen ist, dass so etwas verwirklicht wird. Weil bei Grönland haben wir es tatsächlich mit einer Insel zu tun, die eigentlich mit seiner kolonialen Vergangenheit abschliessen will und sich gleichzeitig die Unabhängigkeit nicht leisten kann. Das ist natürlich ein anderer Fall, aber da wäre es dann die Frage der Selbstbestimmung der Grönländerinnen und Grönländer, ob sie sich vorstellen können, ein Territorium der USA zu werden. Das ist etwas ganz anderes, als wenn man darüber redet, man will Kanada zum 51. Staat machen. Zumal das auch politisch von der Rechnung her für Republikaner nicht besonders vielversprechend wäre, wenn man da sich eine neue, grosse, demokratische Macht aufhalsen würde.
Wie viel USA steckt jetzt eigentlich schon in Europa oder auch in der Schweiz? Also Stichwort Militärausgaben und Radikalisierung von der Politik.
Das Interessante ist, dass der Kurs von Donald Trump eigentlich zu einer Art europäischer Renaissance kann verhelfen, wenn man sich wirklich anstrengt. Weil was wir gesehen haben, ist, dass einerseits Zustimmungswert für rechtspopulistische Regierungen abnehmen in Europa, während eben der Donald Trump regiert. Also er ist eigentlich, so hat es der Economist, die britische Wochenzeitung genannt, schädlich für seine Freunde auf dem europäischen Kontinent. Das ist etwas, was man nicht unbedingt erwartet, aber ich glaube, viele europäische Wählerinnen und Wähler, die halt überschauen und sehen, was sie nicht wollen, übertragen das dann auf vergleichbare politische Köpfe auf dem Land und entsprechend steigt dann die Ablehnung. Und das andere ist, und das ist wirklich interessant, der Eurobarometer zeigt, dass 74% der Europäerinnen und Europäer der Meinung sind, dass eben die EU-Mitgliedschaft tatsächlich ein Gewinn sei für ihr jeweiliges Heimatland. Und das ist ein Wert, wie man ihn zuletzt in den 80er Jahren gesehen hat. Also da muss man sagen, der Donald Trump ist vielleicht sogar ein Europamotor widerwillen.
Jetzt auch beim Ukraine-Konflikt hat er ja gesagt, er werde den Krieg innerhalb von 24 Stunden, wenn er im Amt ist, beenden. Jetzt schwankt er so ein bisschen zwischen Putin und Zelensky. Ist das Strategie oder Planlosigkeit?
Die 24 Stunden haben wir ja alle gewusst, dass das nie etwas wird, weil it needs not only two, but three to tango. Also das müssen drei Parteien an einem Tisch sein, respektive wir europäische Staaten würden eigentlich auch noch gerne an dem Tisch sitzen und mitsprechen. Was seinen Schlitterkurs anbetrifft, so würde ich da unterstellen, das ist nicht Strategie, sondern das ist auch ein Spiegel dessen, dass man in der Republikanischen Partei und in seiner Regierung widerspenstige und sich aneinander reibende, sich widersprechende Lager haben. Also wir haben einerseits nach wie vor eine sehr traditionelle, transatlantisch ausgerichtete Front in der Republikanischen Partei und teilweise eben auch in seiner Regierung, wo findet, amerikanische Dominanz muss auch auf dem europäischen Kontinent gewahrt werden, wo auch der Meinung sind, wenn man jetzt Ukraine fallen lässt, dann sendet man ein Signal von amerikanischer Schwäche an andere Staaten, die wesentlich unangenehmer auch werden können als Russland und wo entsprechend das nicht wollen. Und dann hat man dann auch die J.D. Vance-Fraktion, wo den Stellenwert von der Ukraine ganz anders einschätzt. Und die Lager buhlen ein bisschen um das präsidiale Ohr. Und das Ohr, das ist manchmal auf der einen Seite tauber als auf der anderen.
Mhm. Jetzt auch die Unis haben das Gespür gekriegt, wie viel macht der Trump? Er hat ja Milliardengelder gestoppt, vor allem für Unis, die nicht spuren. Also er hat ein bisschen überall die Finger im Spiel. Wie gefährlich ist der Druck auf die Forschung und die Universitäten?
Das ist eine kompliziertere Sache. Es gibt tatsächlich Probleme in der US-Hochschullandschaft, wo man sich schon länger gefragt hat, wie nachhaltig das System kann sein kann. Weil eigentlich sind die Federal Funds, die Bundesmittel, sind ein bisschen zu einem Klumpenrisiko schon länger gewesen. Man hat die Entwicklung von administrativen Kosten, von der Studiengebühren, wo ein Stück weit auch ein bisschen aus dem Ruder gewesen ist, wo alimentiert worden ist durch Bundesmittel. Das andere ist auch, dass viele Forschende völlig abhängig geworden sind von den Bundesmitteln, weil die Universitäten selber nicht genügend investiert haben. Und von dem her ist das, was jetzt passiert ist, für den Forschungsstandort Amerika tatsächlich ein herber Rückschlag. Und man muss sich fragen, wie werden die Universitäten nächstes Jahr in den Rankings dastehen? Wenn wir auf weltweite Universitätsrankings schauen, dann sind in den Top 10 fast alles Amerikaner mit ein paar englischen Unis, nämlich den üblichen Verdächtigen Cambridge und Oxford. Und der Rest ist amerikanisch dominiert. Und die Dominanz wird jetzt da in Frage gestellt. Und was dazu kommt, Forschung, gerade in den Naturwissenschaften, in den technischen Wissenschaften, ist eigentlich eine Verbundsangelegenheit, ist eine Frage von Partnerschaften, die eben über Grenzen ausgeht. Und da sind dann auch tatsächlich schweizerische Forschende betroffen davon, dass beispielsweise die Fortsetzung von langjährigen Studien gefördert werden, weil die Mittel dann fehlen, weil die Forschenden auf der US-Seite nicht weiterfinanziert werden. Und teilweise sind dann eben auch Stellen in der Schweiz an Universitäten über amerikanische Mittel gefördert. Also man sieht da ganz ähnlich eigentlich wie in der Sicherheitspolitik, wie viel Aufgaben die Amerikaner wahrgenommen haben, wie viele Aufgaben die amerikanischen Steuerzahler gezahlt haben, wovon wir alle eben auch in Europa profitiert haben.
So ganz salopp gefragt, wie lange sind die USA noch eine Demokratie?
Da finde ich, ist so eine Frage, dass die immer wieder kommt, ist zwar verständlich, aber sie ist nicht produktiv. Und sie ist auch der Grund, wieso viele Amerikanerinnen und Amerikaner das Vertrauen in gewisse Instanzen verloren haben. Also, weil sie haben sich im Vorfeld von der ersten Wahl von Donald Trump müssen anlassen, dass sie sich da einen potenziellen Diktator ins Haus holen. Sie haben sich das 4 Jahre lang müssen anlassen. Sie haben sich müssen anlassen, dass er mit Russland kollaboriert, ob schon man denn nie einen Beweis dafür gefunden hat. Und gleichzeitig haben sie sich müssen, und das empfindet nicht nur republikanische Amerikanerinnen und Amerikaner, so anlügen lassen, was die Verwicklungen von einem gewissen Präsidentensohn auf dem europäischen Kontinent anbetrifft, was den Gesundheitszustand von ihrem Präsident während der letzten 4 Jahre anbetrifft. Und sie haben sich auch müssen anlügen lassen, was die Herkunft vom Covid-19-Virus anbetrifft. Und entsprechend lässt jetzt auch nur noch ein Teil der Bevölkerung an, wenn man warnt, von wegen Demokratie sei gefördert. Es gibt zwar viele Gründe, dem Präsident mit sehr viel Unbehagen zuzuschauen, weil, und das ist unbestritten, das bestritten weder die Republikaner noch die Demokraten, also die Demokraten prangern es eben auch an. Es ist ein Präsident, der die präsidiale Macht ausweiten will. Und im Moment aber befindet er sich meistens noch im verfassungsmäßigen Rahmen, weil die Verfassung ist sehr schwammig. Muss man einfach sagen, das ist eine sehr kurzgehaltene Verfassung, wo gerade was die präsidiale Macht anbetrifft, auch viel von Gewohnheitsrecht abhängig ist. Und wir haben einen Präsident, wo das austestet, wo Dekret erlassen hat, also Executive Orders, wo über das rausgehen, wo möglich ist, aber wo dann wahrscheinlich auch sehr oft an den Gericht wird zerschellen. Und vor allem konservative Kritiker von ihm sagen ganz klar, wir sollten erst dann über eine Verfassungskrise reden, wenn sie da ist. Und das wäre dann, wenn der Präsident die höchste Gericht missachtet. Bis jetzt zündelt er und er zündelt mit Wonne. Also wir haben die Memes noch im Kopf, wie er sich da als König inszeniert. Er zündelt, er provoziert, er weiß da auch genau, was er macht. Und er weiß aber eben auch, dass viele Leute es satt haben, immer zu hören, von wegen er sei der nächste Diktator, dass sich das eben völlig abgenutzt hat. Wenn man zu oft Wolf ruft, das wissen wir, dann sieht der Wolf niemand mehr, wenn er auch in der Stube ist.
Wo sonst sehen Sie noch eine Entwicklung in Richtung Autokratie, jetzt, wenn man den Supreme Court oder auch die FED anschaut?
Eben, wie gesagt, eine Verfassungskrise haben wir noch nicht. Wir haben einen Präsidenten, der illiberale Tendenzen hat, der seine Macht ausweiten will und wo da auch ein bisschen testet, was die Amerikaner tolerieren wollen und was vor allem auch seine eigene Partei tolerieren will. Und er untergrabt da die Macht vom Kongress zum Beispiel und der Kongress macht mit, weil er insgesamt mit dem Kurs zufrieden ist. Er zündelt auch, was in Richtung Meinungsfreiheit und Medienfreiheit angeht, das muss man klar sehen. Wir haben da eigentlich eine völlige Umkehrung von dem, was die Republikaner, was die Konservativen vorher den Demokraten und dem linken politischen Spektrum angeredet haben, nämlich, dass sie eigentlich Meinungspolizei spielen. Das wird jetzt umgekehrt, indem eben gesagt wird, welche Begriffe die Regierung nicht mehr verwenden soll, wer zugelassen wird zu Pressekonferenzen im Weissen Haus und so weiter. Solange aber ein Gericht nicht sagt, muss man sagen, bewegt er sich in dem Kreis, wo legal ist. Und wenn der Kongress zulässt, dass ihm gewisse Mächte entrissen werden, gewisse Befugnisse entrissen werden, das ist etwas, was über die Geschichte der Präsidentschaft leider ständig passiert ist. Der Kongress hat sich laufend selber entmachtet. Können wir noch nicht von einer Autokratie reden. Und die Begriff leichtfertig zu verwenden, ist meiner Meinung nach nicht wirklich zielführend.
Trump 2028, das hat ja mal so Bilder gegeben mit dem Hütchen, wo das drauf gestanden ist. Ist das wirklich realistisch oder ist das wieder eine Provokation von ihm? Und wenn es realistisch wäre, gibt es da also wo Schlupflöcher, wo das würden ermöglichen?
Wir haben ja kurzzeitig eine Dominanz von dem Thema gehabt, wo er das wieder aufs Tapet gebracht hat. Und es war sehr bezeichnend gewesen, in welchem Moment das gekommen ist, nämlich zu Signalgate. Und Signalgate ist überstanden. Das ist eigentlich ein Moment gewesen, wo hätte müssen Köpfe rollen, wo in einer normalen Administration, wenn man das so nennen will, Köpfe geholt wären, aber wir sind ja dann alle wunderbar abgelenkt gewesen und haben uns über etwas unterhalten, wo von der Verfassung ausgeschlossen wird. Der Präsident ist auf zwei Amtszeiten beschränkt, egal ob die Amtszeiten nacheinander sind, ob da 20 Jahre dazwischen liegen oder 4 Jahre dazwischen liegen. Er kann nicht nochmal antreten. Und natürlich wird dann spekuliert, wie er es denn doch machen könnte, aber ich finde, die Spekulationen sind müßig, weil es würde ausgeschlossen von der höchsten Gericht. Und die Frage ist auch, wenn sich das würde abzeichnen, dass er das macht, ob er denn überhaupt gewählt würde. Und ich glaube, das ist jetzt sowieso die grössere Frage, wie sicher sitzt der Präsident im Sattel? Weil ja, er hat einen Kongress, wo spurt. Seine Partei ist hochzufrieden mit seiner Amtsführung, ausser in der Wirtschaftspolitik. Und da kommen wir zu einem sehr grossen Aber, wo eben auch die Gewinnchancen, Gewinnaussichten der Republikaner bei den nächsten Zwischenwahlen, und die sind schon nächstes Jahr, einschränken. Weil auch die Republikaner, auch die Wähler von Donald Trump, haben grösste Bedenken, ob der wirtschaftspolitische Kurs tatsächlich das in Anführungsstrichen goldene Zeitalter einläutet, das er ihnen bei seiner Amtseinführung versprochen hat.
Frau Prüwiller, danke Ihnen vielmals für die Infos und das Mitwirken beim Durchblick.
Danke Ihnen auch. Ich weiss nicht, ob wir wirklich Durchblick geschaffen haben, aber vielleicht Überblick.
Genau, danke vielmals. Was glauben ihr, wie der Rest von Trump seiner Amtszeit aussieht? Und wie viel von seinen Wahlversprechen kann er am Ende wirklich einhalten? Schreiben Sie uns doch in den Kommentar oder an durchblick@ringier.ch. Mein Name ist Fabi Schmid und wenn ihr noch mehr von uns hören wollt, dann abonnieren wir uns doch auf Spotify, Apple oder überall dort, wo ihr eure Podcasts hört. Der Abschluss kommt wie immer vom Reto Scherrer mit einem Random Fact. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ein Schmetterling lebt im Normalfall nur etwa 2 bis 3 Wochen. Ein paar Arten können nicht einmal Nahrung aufnehmen und leben nur, um ihre 50 bis 3'000 Eier abzulegen.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.